Ja, liebe Geschwister, es ist schön, in der Gemeinde zu sein. Es ist schön, dass wir am Sabbat die Gemeinschaft miteinander erleben. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Jemand hier auch Urlaubszeit erwähnt. Es ist tatsächlich Urlaubszeit, aber die Gemeinde ist voll. Es ist schön, dass es so ist. Wir haben in diesem Lied gesungen, herrlich, herrlich wird es einmal sein. Wann wird es herrlich sein? Wenn Jesus wiederkommt, wenn dieses Leben auf dieser Erde nicht mehr da ist, wenn Gott eine neue Erde macht, wie wir alle diese Verheißungen im Wort Gottes haben. Die Frage, die wir uns stellen, ist sehr oft die Frage, wer wird das erreichen? Und das ist eigentlich auch der Grundgedanke von meiner Predigt. Wir haben so oft darüber gesprochen und es gibt auch viele Prediger, die sehr ernst und von ganzem Herzen in diese Richtung gehen, denn diese Gedanken beschäftigen uns. Wir singen die Lieder über die Herrlichkeit der neue Erde und wir hoffen, dass wir dabei sind. Ich möchte heute mit euch ein Wort betrachten, das mir auch zum Nachdenken gebracht hat. Und mein Wunsch und Gebet vor Gott ist, dass Gott uns auch hilft, dass wir auch aus diesem Wort Gottes auch etwas mitnehmen nach Hause. Ich möchte euch heute einen jungen Mann vorstellen, der wuchs auf in einer gläubigen Familie und er wünschte sich von ganzem Herzen mit Gott zu leben. Mein Gott, mein Erlöser, mein Heiland. Die Gemeinschaft mit Gott war für ihn sehr wichtig. Er hat viele Lieder gesungen zur Ehre Gottes und diese Lieder waren Ermutigung auch für ihn und für alle, die das gehört haben. Er schrieb viele Lieder. Und diese Lieder haben den Menschen aller Jahrhunderte Kraft gegeben. Und auch in der heutigen Zeit liest man sehr oft diese Lieder und bekommt man neue Kraft, neue Motivation für ein Leben mit Gott. Wenn ich euch sagen würde, dass seine Lieder man Psalmen nennt, dann würdet ihr gleich wissen, über wen ich hier spreche. David. Er ist nicht der einzige Schreiber der Psalmen, aber David und seine Psalmen sind etwas, was uns als gläubige Menschen ermutigt, auf dem Wege Gottes zu bleiben. Ich möchte heute einen Psalm mit euch betrachten, und zwar Psalm 15. Über Psalm 15 habe ich ganz wenige Predigten gehört und ganz wenige Gedanken gehört. Ich habe versucht, in einigen Kalender, so diese Andachtskalender, die wir jedes Jahr haben, und ich habe die von einigen letzten Jahren und habe mich gewundert, dass nicht eine Andacht in den letzten Jahren aus dem Psalm 15 gekommen ist. Und da habe ich gefragt, warum? Psalm 15 ist ein sehr wichtiger Psalm für uns, die wir uns vorbereiten auf die Begegnung mit Jesus. Über Psalm 23, Hirtenpsalm, da ist es so viel gesprochen und das ist etwas, was uns tatsächlich ermutigt, weil Gott da ist. Er ist ständig mit uns. Aber im Psalm 15 ist es etwas, was einen von uns oder jemanden von uns vielleicht auch treffen kann. Leider haben wir heute nur wenig Zeit in dieser Predigtstunde. Ich möchte nicht lange sprechen. Wir werden heute nur die Verse 1 und 2 unter die Lupe nehmen. Und euch gebe ich eine Hausaufgabe. Ihr kennt mich schon, ich habe es so oft mal erwähnt. Ich gebe euch eine Hausaufgabe in euren Andachten, wenn ihr mit Gott redet und sein Wort hört, lest mal Psalm 15, die restlichen Verse von 3 bis 5. Aber heute lesen wir zusammen Vers 1 und 2. Psalm 15, Vers 1 und 2. Hier gleich am Anfang stellt der Psalmist hier, David, eine wichtige Frage. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und tut, was recht ist, und die Wahrheit redet vom Herzen. Heute bis hierher. Ich kann euch sagen, als Jugendlichen haben wir einige Psalmen auch auswendig gelernt, so war es bei uns in unserer Gemeinde. Und manchmal war auch ein Wettbewerb unter uns Jugendlichen, wer liest oder wer lernt einen Psalm auswendig. Und da haben wir auch so besondere Gottesdienste Nachmittag gehabt, wo wir das alles auswendig gesagt haben in der Gemeinde. Und das war noch eine Motivation, dass man noch lernt. Und der Psalm 15 war einer davon. Die Frage hier, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? In der Auslegung finden wir einige Gedanken, was konnte Psalmist David darunter gemeint haben, wenn er sagt, in deinem Zelt. In einigen Bibeln gibt es da unten auch seine Parallelstelle auf Prediger 4, Vers 17, wo die Rede über die Gemeinde ist. Prediger 4, Vers 17, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst. Neige dein Ohr zu hören. Das heißt, auch ein Aufruf, wenn man zum Gottesdienst geht, im Zelt Gottes zu sein und da, wo wir Begegnung mit Gott haben, dass wir aufpassen, wie wir uns benehmen in der Anwesenheit Gottes, was wir tun, was wir sprechen miteinander und überhaupt, wenn wir in dem Tempel oder in der Gemeinde sind. Das wäre eine Möglichkeit, dass David hier gemeint hat, wer darf überhaupt ins Zelt Gottes gehen? Wer untadelig ist, darf in die Gemeinde gehen, oder wer tut, was recht ist, da, okay, könnten wir sagen, wir können keinen Wächter an der Tür stellen und nur Leute kontrollieren, wie sie in die Gemeinde kommen. Es gibt eine andere Möglichkeit hier zur Auslegung. Und zwar, dass der Psalmist hier an überhaupt ein Leben mit Gott gedacht hat. Vor allem, wenn wir in der Bibel lesen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns. Oder wie Jesus auch gesagt, ich in ihnen und du in mir, ich in dir und du in mir, Vater, und auch in denen, die Gott nachfolgen. Das heißt, irgendwie eine Verbindung auch mit diesem Gedanken. Aber was ich mir gedacht habe und was ich denke über diese Frage, ist mir unser Ziel. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Ich habe für mich das auf die neue Erde übertragen, auf ein Leben in der Herrlichkeit Gottes, auf ein Ziel, das wir haben. Warum bist du heute in der Gemeinde? Warum bist du heute gekommen, wenn du nicht dieses Ziel in dir hast, auf der Seite Gottes zu bleiben und diese Herrlichkeit Gottes, was Gott erwähnt in seinem Wort, was er uns versprochen hat, was Jesus uns durch seinen Tod ermöglicht hat, dass wir das auch erreichen. Von daher möchte ich gerne diesen Gedanken mit euch teilen, mit dieser wichtigen Frage: Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer darf damit rechnen, dass er mit Gott auf seinem heiligen Berge wohnen möchte? Und wo ich darüber nachgedacht habe, habe ich in diesem Vers 2 fast einige Voraussetzungen gelesen, Wer darf hoffen, mit Gott auf seinem heiligen Berge zu leben? Und das möchte ich mit euch heute teilen. Er sagt hier im ersten Gedanken, also erste Darstellung für die Leute, die hoffen auf die Herrlichkeit, wer untadelig lebt. Luther-Übersetzung. Schlachter sagt an dieser Stelle, wer in Unschuld wandelt. Hoffnung für alle sagt, wer aufrichtig lebt. Also irgendwie haben wir einen Gedanken, wer untadelig lebt, wer in Unschuld wandelt, der darf hoffen auf ein Leben mit Gott auf seinem heiligen Berge. Das ist ein Problem für mich geworden. Denn ich habe mich gefragt, frage ich euch auch in dieser Predigtstunde, wer lebt überhaupt untadelig? Lebst du untadelig? Wenn ich jetzt mal in der Gemeinde hier Frage stellt, bitte meldet euch alle, wer untadelig lebt und in Unschuld lebt. Warum seid ihr so ruhig? Warum meldet ihr euch nicht? Hier steht, wer untadelig lebt. Manchmal wagt jemand zu fragen in seinen Predigten, bist du bereit für das Kommen Jesu? Wenn Jesus heute kommen würde, meinst du, dass du bereit wärst, mit ihm in seine Herrlichkeit zu gehen? Und manchmal wagt auch jemand zu sagen, ja, ich bin 100% sicher. Warum meldet ihr euch nicht denn, wenn ich hier sage, wer untadelig lebt? Denn wenn wir das als eine Voraussetzung nehmen hier für die Herrlichkeit Gottes, dann ist es tatsächlich eine ernste Frage. Wenn ich nochmal sage, lebst du untadelig? Ich kann dir eine Antwort geben auf diese Frage. Auf keinen Fall lebst du untadelig. Auf keinen Fall lebe ich auch ohne Schuld. Wir sind alle in einem Boot. Und wenn hier steht, wer untadelig lebt, ich kann dir sagen, ganz offen, du lebst nicht untadelig. Ich kann dir das auch beweisen. Und den ersten Beweis finden wir nur ein Blatt davor im Vers 14. Im Psalm 14. Im Psalm 14, im Vers 2 und 3, steht ein Wort ganz nah hier am Psalm 15. Vielleicht die Reihenfolge ist nicht wichtig, aber gedanklich. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und da kommt er zu einem Schluss. Und das ist die Note Gottes. Aber sie sind alle abgewichen und alle sind verdorben. Da ist keiner, der Gottes, der Gutes tut. Auch nicht einer. Hast du den Beweis bekommen, ob du untadelig lebst? Gott schaut auf die Menschenkinder. Gibt es irgendwo einen, der gut ist, der untadelig ist? Und dann sagt er ganz offen, nicht mal einer, keiner, nicht mal du, nicht mal ich. Apostel Paulus nimmt Bezug auf diesen Text in Psalm 14 und sagt in Römer, möchte ich noch diesen Text lesen, in Römer Kapitel 3, das ist jetzt im Neuen Testament etwas, was uns sehr wichtig ist, Römer Kapitel 3, und da sagt Paulus Folgendes in den Versen 10 bis 12, Römer 3. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Und dieses Wort hat mich getroffen, kann ich euch sagen. Denn die Bibel hier behauptet, es ist keiner, der. Was bin ich denn? ich versuche nach dem Willen Gottes zu leben, aber Gott schaut und sagt, es ist keiner, der untadelig ist, der nach Gott fragt. Wir lesen am Anfang der Bibel, Henoch wandelte mit Gott. Aber die Frage, war Henoch untadelig? Wir denken aus diesem Grund, weil Gott ihn zu sich genommen hat, war er sündlos? War mir sehr interessant ein Satz in Patriarchen und Propheten, wo Ellen White sagt, für ihn, Seite 85, je enger die Verbindung mit Gott war, desto stärker empfand er seine Schwachheit und Unvollkommenheit. Ein Henoch, für den wir denken, ein heiliger Mensch. Gott hat ihn mit zu sich genommen. Aber je näher er mit Gott in Verbindung war, wenn du näher mit Gott in Verbindung bist, dann musst du irgendwie ein Gefühl haben über deine Unvollkommenheit, über die Sünde. Wir sind nicht untadelig. Und weiter sagt der Satz, aber er verbrachte viel Zeit in der Einsamkeit und betete, suchte nach einer klaren Erkenntnis seines Willens und so weiter. Der Mensch, der mit Gott leben möchte, er verbringt viel Zeit und sucht Verbindung mit Gott. Von unserer Natur aus können wir nicht untadelig sein. Wir können nicht untadelig sein. Aber es gibt eine Lösung für uns. Und zwar in Römer Kapitel 3, wo wir waren, wenn wir Verse 23 und 24 lesen. Und das ist für mich eine Lösung für uns alle. Von Natur aus bist du ein Sünder und du kannst nicht das Reich Gottes erreichen. Paulus sagt dir am Ende von diesem Abschnitt, sie sind allesamt Sünder. Es ist keiner da, der Gutes tut und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschieht. Durch seine Gnade können wir vor Gott stehen. Die Frage ist nur, was bedeutet diese Gnade für uns? Wir sollen nicht auf leichter Schulter nehmen, diese Gnade Gottes. Sondern die Gnade Gottes hat ein Ziel in uns. Und zwar, die Gnade Gottes möchte regieren in deinem Leben. Die Gnade Gottes korrigiert. Aus Gnade Gottes korrigiert dich Gott. Die Gnade Gottes wird dich befestigen, dass du im Leben mit Gott bleibst. Die Gnade Gottes vollendet dich. Die Gnade Gottes ist nicht einfach so zu sagen, ich lebe so wie ich lebe, es ist keiner gut, aber Paulus sagt, wir werden durch die Gnade gerettet, also ist alles in Ordnung. Die Gnade Gottes möchte dich verändern. Die Gnade Gottes möchte dich korrigieren und auch zur Vollendung bringen. Und das ist unsere einzige Chance. Aus diesem Grund rufe ich zu jedem Menschen, tu Buße. Überlege über dein Leben. Denke an dein Leben. Denke an das, was du tust in deinem Leben. Nehme nicht nur auf leichter Schulter, Gnade Gottes ist da, Liebe Gottes, alles in Ordnung. Es ist nicht alles in Ordnung, wenn du der Gnade Gottes nicht Raum gibst, dich zu verändern. So wie du bist, kannst du nicht das Himmelreich Gottes bekommen. Aber wenn die Gnade Gottes dich und mich verändert, dann können wir hoffen, dass wir das erreichen. Ich habe vor kurzem gelesen einen Bericht von einem Missionar. Er hat auch erzählt seine Erfahrung mit Gott und er ist geboren in einer adventistischen Familie, aber wie viele junge Leute wollte er nicht in die Kirche gehen. Aber der Vater war so, unser Vater war, sagt er, so streng. Und wir als Kinder, wir mussten in die Kirche gehen. Keine andere Chance. Und ich habe es gehasst. Und am meisten habe ich die langen Predigten gehasst. Wenn die Leute kommen, Prediger und predigen, und ich habe nur gewartet, was zu Ende kommt. Aber irgendwann mal, nach einer Predigt, merkte ich, dass ich ein Sünder bin. Irgendwann bekommt der Geist Gottes schon einen Platz im Herzen von jedem, der sich ihm übergeben möchte. Und da ist er in die Gemeinde gegangen, jetzt mit mehr Lust und mehr Wunsch. Und dann erzählte er, ich habe auf einmal den Wunsch Gottes, den Ruf Gottes verspürt, Prediger zu werden. Aber ich wollte eine Karriere machen. Ich habe meine Freunde gehabt, die haben Pläne gemacht. Ich wollte viel Geld verdienen. Ich wollte vieles leisten. Und ich wusste, die Prediger, die verdienen nicht viel. Aber ich wollte das nicht sein. Karriere und Geld, das war mir wichtig. Aber der Ruf Gottes war stärker. Und irgendwann habe ich den Wunsch gespürt, ich verlasse alles und ich gehe so, wo Gott mich haben möchte. Und dann ist er jetzt auch erwachsener Mensch, das waren nur seine Jugendgedanken. Und er erzählt und er hat seine Erfahrung, denn er versucht dann die Herzen der jungen Leute zu wirken und sagen, mach die Ohren auf für die Wirkung Gottes. Vielleicht hat Gott mit dir auch einen Plan, der viel besser ist als irgendwelche Karriere oder etwas, was du machen kannst. Entscheide dich für Gott. Die Gnade Gottes verändert uns. Und wenn wir festgestellt haben, dass keiner von uns untadelig lebt, und wenn das eine Voraussetzung ist für ein Leben mit Gott, das können wir nur erreichen, wenn die Gnade Gottes uns verändert, wenn die Gnade Gottes uns zur Vollendung bringt. Im zweiten Wort sagt er, Psalmist im Psalm 15, wer Gerechtigkeit übt, also wer untadelig lebt, und dann sagt er, wer Gerechtigkeit übt. Und jetzt möchte ich dieses Wort mal dir ans Herz legen. Eine Frage wie am Anfang. Übst du Gerechtigkeit? Warum schreit ihr? Wer von euch übt Gerechtigkeit? Okay. Wer übt die Gerechtigkeit? Das ist eine wichtige Frage. Nach diesem Wort aus Psalm 14 und auch was Paulus sagt in Römer, es ist keiner, der Gutes tut, der Gerechtigkeit übt. Auch nicht du, auch nicht ich. In Lukas Evangelium Kapitel 11, 13, ihr kennt dieses Wort von Jesus, wo er über Gebet spricht und sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, Lukas Kapitel 11, Vers 13, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, sind wir böse? Wer übt die Gerechtigkeit, wenn wir böse sind? Jesus spricht auch jedem von uns auch heute in die Augen, schaut und sagt, du bist böse. Deine sündhafte Natur, ein natürlicher Mensch, sagt Paulus, 1. Korinther 1 und 2, der natürliche Mensch fragt gar nicht nach Gott. Solange wir natürliche Menschen sind, fleischliche Menschen sind, wir können nicht die Gerechtigkeit üben. Denn die fleischlich sind, was sagt Paulus, Römer 8? Wer fleischlich ist, die fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die geistlich sind, sagt Paulus, die sind geistlich gesinnt. Fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft gegen Gott, denn das Fleisch ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann auch nicht. Und das ist ein Kampf in uns allen, nicht fleischlich zu sein, nicht nach dem Willen des Fleisches zu handeln, nicht nach dem, was mein Herz begehrt, gleich zu haben. Und meine Augen können mich irgendwo führen, wo es nicht gut ist. Wer ist derjenige, der Gerechtigkeit übt? Für die Endzeit sagt Jesus, ihr kennt diese Aussagen, Matthäus 24, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird erkalten. Die Ungerechtigkeit hat etwas mit Gesetzlosigkeit zu tun. Und das wird in der Endzeit immer mehr sein. Und dadurch kommt auch Verlust der Liebe. Verlust der Liebe in den kleinsten Zellen des menschlichen Lebens, in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und viele Frauen sprechen darüber, dass die Liebe nicht mehr da ist. Vielleicht sind irgendwelche Triebe oder so, aber die Liebe oder umgekehrt. Wenn wir kreisen ein bisschen erweitern in der Familie zwischen Eltern und Kindern und auch Verwandten, da erleben wir so viele Sachen, dass Bruder gegen Bruder, sie kämpfen gegen ein Stück Land oder Erbschaft oder irgendwas. Wir haben so viele Geschichten gehört. Wo ist die Liebe? Weil die Gesetzlosigkeit, die Ungerechtigkeit überhand nimmt, so wird die Liebe in vielen erkalten. Und wir leben gerade in dieser Zeit heute. Hier steht, wer Gerechtigkeit übt, fast als eine Voraussetzung. Wie war es bei Henoch? Er lebte in einer Zeit unmittelbar vor der Sintflut. Und wir lesen in der Bibel, wir wissen, wie die Zeit war, wie die Menschen waren. Er hat so viel Ungerechtigkeit erlebt. Und weil er über seine Unvollkommenheit auch spricht, können wir denken, dass er auch manchmal dagegen auch gekämpft hat. Aber in seiner Verbindung mit Gott ist ihm gelungen, das zu erreichen. Jesus sagt, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch am Ende der Zeiten sein. Und gerade in dieser Zeit wir leben. Die Menschen, die suchen nur ihre Vorteile, was sie alles erreichen können, ein gutes Leben zu haben, viel Geld zu verdienen, sich viel leisten zu können, das ist das Motto der heutigen Zeit. Und manchmal, und jetzt Hand aufs Herz, geht dieser Wunsch nach welcher Karriere oder Geld auch ein bisschen ungerecht. Und da müssen wir auch zugeben. Ungerecht dem anderen gegenüber, ungerecht Gott gegenüber. Wer gerecht und hundertprozentig mit Gott lebt und mit den Menschen und alles erreicht in diesem Leben, was er erreichen möchte, das könnte nur Segen Gottes sein. Ungerecht oder Gerechtigkeit üben. Dieser Missionar, den ich erwähnt habe, erzählt weiter, dass er auch sehr ungerecht war. Er war weiß, so mal zu sagen, Amerikaner. Und er hat die Schwarzen gehasst. Gibt er offen zu. Ich habe gedacht, sagt er, dass die weißen Nationen einen besonderen Segen von Gott bekommen haben. Die Farbigen, die Schwarzen und die anderen, die sind verflucht. Und die sind keine Menschen, zumindest nicht in dieser Höhe, die wie wir Weißen. Und das war meine Idee. Ich konnte nicht so, sagt er, mit den farbigen Leuten gut umgehen, wie mit meinen weißen Freunden. Habe ich anders mit ihnen umgegangen, bin ich umgegangen. Aber dann als er Prediger geworden ist, sagt er: Wisst ihr, was Gott von mir gemacht hat? Gott hat mich als Missionar geschickt nach Afrika, zu den Schwarzen. Ich als Rassist gehe jetzt nach Afrika. Gott hat gesehen, was mein Problem ist und hat mich dort geschickt. Er hat nicht eine Stelle für mich gesucht, wo es mir besser passen würde, unter den Weißen, sage ich mal so, zu arbeiten, unter Amerikaner, Europäer und so, sondern meine Arbeitsstelle war unter den Schwarzen. Und ich bin dankbar, dass Gott mich dorthin geschickt hat. Gott hat mir dadurch geholfen, mein Rassismus, mein verkehrtes Denken zu ändern mit seiner Hilfe. Von seiner Ungerechtigkeit ist er gerecht geworden. Er hat vielen Schwarzen geholfen. Er hat gearbeitet, jahrelang unter den Schwarzen und sie lieb gewonnen. Manchmal ist auch der Plan Gottes, dich irgendwo zu schicken, zu einer Aufgabe oder zu einem Menschen, der dir gar nicht passt. Wir haben unsere Freunde und wir sind sehr gerne zusammen. Wir besuchen uns gegenseitig. Aber es gibt auch welche, die mich nerven. Ich kann nicht mit ihm auskommen. Wie wäre es, wenn Gott dich gerade zu ihm schicken würde? Denn es ist etwas in dir, was du besiegen sollst, was der Heilige Geist verändern soll in dir, dass du Gerechtigkeit übst. Sonst, es ist fraglich, ob du dein Ziel erreichst. Und das kann man nur durch Jesus, durch seine Gnade. Die Gnade Gottes korrigiert und verändert. Ja, ich möchte zum letzten Punkt kommen. Diese drei Gedanken, sagt er: Wer untadelig lebt, wer Gerechtigkeit übt, und dann sagt er, wer Wahrheit redet vom Herzen. Was bedeutet das? Wer Wahrheit redet. Jetzt mal in der Reihe zu bleiben, frage ich mal auch: Redest du Wahrheit vom Herzen? Ständig? Ist dein Leben ein Leben der Wahrheit? Was es bedeutet, in der Wahrheit zu leben? Das sind wichtige Fragen, die wir nicht einfach so auf leichter Schulter nehmen können. Wir erleben in der heutigen Zeit viel Unwahrheit und viel Lüge. Und es ist eine Gefahr da, dass diese Unwahrheit oder Lüge auch auf uns rüberkommt. Wir sind auch Menschen. Ich spreche ganz offen. Jeder von uns hat seine Versuchungen, manchmal auch Unwahrheit zu sprechen oder in Unwahrheit zu leben. Ihr erinnert euch an den Text in Johannes 8, Vers 45, wo Jesus offen gesagt hat zu den Juden: Euer Vater ist der Teufel und ihr tut das, was er sagt. Er steht nicht auf Wahrheit. Er spricht keine Wahrheit. Er spricht Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Ihr kennt dieses Wort. Und wir alle leben unter den Menschen, die so denken und so handeln. Ich möchte mit euch einen Text lesen in Jesaja Kapitel 6. Was die Wahrheit betrifft und Unwahrheit. Jesaja hat eine Begegnung mit Gott. In diesem Kapitel ist beschrieben, wo er Gott auf seinen Thron gesehen hat. Und dann sagt er in den Versen 5 und 6 etwas, was uns heute auch trifft. Jesaja 6, Vers 5. Davor spricht er über diese Vision, die er gehabt hat. Und dann, als er verstanden hat, dass er Gott gesehen hat in dieser Vision, da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. und wohne unter dem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Wehe, ich komme um, ich verderbe, ich bin unreinen Lippen. Und ich lebe unter den Menschen, die unreinen Lippen sind, und ich kann nicht anders an vielen Stellen. Wehe, ich komme um. Und in Vers 6 ist eine Lösung. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mir der Zunge vom Altar, Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe hiermit, sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Die einzige Chance ist etwas Glühendes, glühende Kohle. Ob das manchmal wehtut, das ist eine andere Frage, aber das ist die einzige Chance, dass wir Wahrheit reden. Gott möge alle Unwahrheit aus unseren Lippen wegnehmen, aus unseren Gedanken. Gott möge alle Unwahrheit aus unser Leben, wenn wir nicht in Wahrheit leben, wegnehmen. Für Jesus sagt man, er hat immer Wahrheit gesprochen und nicht eins gesprochen und was anderes gelebt, sondern genau das gelebt, was er gesprochen hat, die Wahrheit. Auch wenn die Situation gekommen ist, wo man das Leben retten kann. Ihr erinnert euch bei dem Verhör, er wurde gefragt, was ist die Wahrheit? Bist du der König der Juden? Das, was sie dich jetzt beschuldigen. Weißt du, dass ich Macht habe, dich auch freizulassen? Weißt du, dass ich Macht habe, jetzt mal dich zu befreien? Du musst nicht hier stehen. Sag mir jetzt vor allen Leuten, bist du der König der Juden? Ist das wahr, was die Leute gegen dich sprechen? Und wenn du jetzt Wahrheit sagst, dann sagst du, jawohl, ich bin das, auch wenn dies das Leben kostet. Und manchmal nennen wir das Notlüge. Lieber Gott, du musst wissen, es gibt eine Notlüge. Wenn ich jetzt Wahrheit sage, da werde ich viel Probleme haben, viel kompliziert wird das alles sein. Aber ein bisschen, ja, das ist nicht viel, Unwahrheit zu sprechen. Steh als Christ aufrecht und sage, was Wahrheit ist. So bist du auf der Seite Gottes. Und dieser Missionar erzählt weiter über sich und sagt: Als mich Gott gerufen hat, Prediger zu sein, habe ich gesagt: Aber lieber Gott, nur wenn ich ein echter Zeuge für dich und für die Wahrheit sein kann. Ich möchte nicht ein Prediger sein, der nur tauft, beerdigt und Abendmahl austeilt. Und das ist ein Wort, der eine Bedeutung hat. Ich möchte ein Zeuge für die Wahrheit sein. Wer kann leben und wer kann weilen im Zelt Gottes? War die Frage am Anfang. Wer wird erreichen das, was Gott für uns vorbereitet? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Und dann haben wir hier in diesem Vers 2 drei Merkmale miteinander betrachtet. Wer untadelig ist, wer ohne Falsch lebt. Und wir stellen fest, dass wir das nicht sind. Wer Gerechtigkeit übt, wer untadelig lebt, wer Gerechtigkeit übt und wer Wahrheit redet aus dem Herzen. Wenn wir auf uns als natürliche Menschen, fleischliche Menschen schauen, wir sind nicht so, wie Gott von uns erwartet. Aber Paulus' Wort, der uns gesagt hat, sie werden durch die Gnade Gottes gerettet. Nicht mit deinen Sünden, sondern von deinen Sünden. B. befreit von deinen Sünden. Die Gnade Gottes befreit. Die Gnade Gottes korrigiert. Die Gnade Gottes bringt uns zur Vollkommenheit. Möge Gott uns helfen, dass wir die Gnade Gottes schätzen, dass wir die Gnade Gottes nicht falsch verstehen, sondern dass wir der Gnade Gottes erlauben, uns zu verändern, uns vorzubereiten auf die Begegnung mit Jesus, dass du vor dem wahren Gott stehen wirst. Irgendwann mal, sagt Paulus, jeder von uns muss sich offenbaren vor dem Richterstuhl Gottes. Mit deinen Sünden geht das nicht. Nur ohne deine Sünden, durch die Gnade Gottes, können wir das erreichen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet nach dieser kurzen oder langen Bibelbetrachtung. Bitte nicht vergessen, die Hausaufgabe, die Verse 3 bis 5. Nimm die Gedanken auch so unter die Lupe, wie wir in den Versen 1 und 2 genommen haben. Und vielleicht irgendwann mal sprechen wir darüber, zu welchen Ideen, zu welchen Gedanken du gekommen bist. Möge Gott uns segnen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag, für diesen Gottesdienst, für dein Wort, das wir studiert haben. Dieses Wort aus Psalm 15 hat uns getroffen. Denn wir stellen fest, wir sind nicht untadelig. Wir reden nicht die Wahrheit. Wir üben nicht immer die Gerechtigkeit. Wir sind fleischliche Menschen, weil wir unter den Menschen mit unreinen Lippen leben und manchmal sehr leicht färbt etwas auch über auf uns, und du kennst das. Du schaust von deinem Himmel und suchst, ist irgendwo einer, der gerecht ist, und dann stellst du fest, nicht mal einer. Das ist ein Wort, das uns tatsächlich zum Nachdenken gibt. Aber Jesus, wir danken dir, denn nur du kannst uns retten. Auch wie wir gesungen haben, wenn wir nicht hätten, was wäre dann von uns? Aber wir haben dich. Wir haben deine Gnade. Bitte hilf du uns, dass wir unser Leben deiner Gnade anvertrauen, dass du uns korrigierst, dass du uns veränderst, denn das ist das Ziel deiner Gnade. Bitte dich für jeden von uns, dass du uns hilfst, deinen Weg zu verstehen und zu dir zu kommen, damit wir mit dir zusammenleben können und uns vorbereiten auf die Begegnung mit dir. Danke dir nochmal für diese große Gnade, Liebe und Güte, die du uns jeden Tag aufs Neue schenkst. Im Namen Jesu. Amen.